Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es musste einen Verräter geben im Führungszirkel der syrischen Armee oder Aramäer, wie sie auch genannt werden in der Bibel. Und jedes Mal nämlich, wenn sie die Truppen Israels mit einem Angriff überraschten, waren die Israeliten offenkundig schon vorher darüber informiert. Und die Frage war, wer verriet die militärischen Geheimnisse? Die Untersuchungen brachten einen überraschenden Befund. Es gab keinen Verräter in den eigenen Reihen der Syrer, sondern einen Propheten auf den Seiten der Gegner. Sein Name Elisa, wie man herausbekam. Diesem Elisa wurden offensichtlich die syrisch-aramäischen Pläne auf übernatürlichem Wege offenbart durch seinen Gott. Also galt es, diesen Elisa auszuschalten. Sicherheitshalber schickte der syrische König eine größere Truppe, ausgerüstet mit Pferden und Streitwagen, um diesen einen Propheten unschädlich zu machen. Eine ganze Truppe. 2. Könige 6 berichtet darüber. Am Morgen tritt Elisas Diener vor das Haus und er sieht zu seinem Entsetzen das gesamte Gebiet umzingelt mit syrischem Militär. Gegen diese Übermacht hatten sie nicht den Hauch einer Chance. Allein Elisa hatte seinen letzten Trumpf noch nicht ausgespielt. Fürchte dich nicht, sagte er zu seinem Diener, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Wo sollen die bitteschön sein, wird sich der Diener gefragt haben. Ich kann hier nur Gegner sehen. Von wegen, die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als welche bei ihnen sind. Wo soll Gottes Übermacht bitteschön sein, fragen wir oft. Zum Beispiel, wenn wir zum Geburtstag Bibelverse geschickt bekommen, die Gottes Macht bejubeln. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Oder Psalm 118, Vers 6. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen mir antun? So, und möglicherweise sieht unsere praktische Situation in dem Moment sehr zum Fürchten aus. Wo sollen die bitteschön sein, die bei uns sind? Ich kann nur Gegner sehen, ich kann nur Nöte sehen, ich kann nur Gefahren sehen. In dem Moment schreit Elisa zu dem lebendigen Gott, Herr, öffne meinem Diener doch die Augen, damit er sieht. Und da, so 2. Könige 6, öffnete der Herr dem Diener die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elia her. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Die syrische Armee hat keine Chance gegen Israel und muss den Rückzug antreten. Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Liebe Gemeinde, genau diesen Dienst soll uns die Sommerpredigtreihe leisten, die heute zu Ende geht. Genau diesen Dienst, uns die Augen zu öffnen für die wahren Machtverhältnisse. Die Mächtigen kommen und gehen. Gott will uns die Augen öffnen, damit wir erkennen, was durch die vordergründige Wirklichkeit oftmals verdeckt wird, ja überwuchert wird. Öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und dazu hatten wir 4 verschiedene historische Situationen betrachtet. Und wenn Sie eine dieser Predigten nicht mitbekommen konnten, dann können Sie die immer noch mal über www.beg-hannover.de nachhören. Die Mächtigen kommen und gehen. Wir hatten begonnen mit dem Einzelschicksal des brutalen israelischen Königs Ahab. Kann Unrecht triumphieren? 2. Predigt ging um die Endphase Israels vor dem babylonischen Exil. Viele Könige stürzen in schneller Folge, das Endspiel eines Volkes. Dann waren wir gewissermaßen auf die andere Seite hinübergegangen zum babylonischen Herrscher Belsazar und haben gesehen, wie dessen Selbstgerechtigkeit in einer einzigen Nacht pulverisiert wurde. Und schließlich betrachteten wir letzten Sonntag die Weltgeschichte im Zeitraffer, die gesamte Weltgeschichte, ein Panorama der Supermächte, von Babylon bis Rom. Die Mächtigen kommen und gehen. Und wenn wir so über Macht nachdenken, dann muss uns klar sein, dass Macht ja nicht nur von Regierungen und Herrschern und Politikern ausgeübt wird, sondern Macht wird auch ausgeübt von Ideologien, von Weltanschauungen, von Weltanschauungen, die versuchen, unser Denken zu erobern, unser Denken in den Griff zu bekommen, uns einzuschärfen, wie wir zu denken hätten, und die oftmals versuchen, das Spektrum der erlaubten Meinungen immer schmaler zu machen, dass das, was wir denken und sagen können, gewissermaßen immer eingegrenzter wird. Ein aktuelles Beispiel ist dieses Buch von Liane Bettnarz, in diesem Jahr erschienen, Die Angstprediger heißt es. Und wenn man fragt, wer sind denn die Angstprediger, wer sollen denn die Angstprediger sein, vor denen man sich hüten soll, dann wird schon aus dem Klappentext deutlich, und das bestätigt dann das Innere des Buches, dass die Angstprediger die sind, die sich kritisch etwa gegen den zunehmenden Einfluss des Islam äußern, die sich kritisch zur Ehe für alle positionieren, die die Frühsexualisierung an den Schulen, Stichwort Vielfalt, anprangern, die gegen Abtreibung auf die Straßen gehen und die Gender-Ideologie kritisieren. Das sind die Angstprediger nach Liane Bettnarz. Und wenn man erstmal als Angstprediger gebrandmarkt ist, dann den muss man auch nicht mehr mitdiskutieren lassen. Wer ein Angstprediger ist, den kann man aus dem Diskurs ausschließen. Das ist auch eine Form von Machtausübung. Und diese Machtausübung wird umso wirksamer, wenn dann der Druck durch die religiöse Presse etwa verstärkt wird, so wie jetzt jüngst im Fall des Themas Abtreibung. Sie haben das vielleicht mitbekommen, das Magazin Chrismon, das von der EKD, also von den evangelischen Landeskirchen, herausgegeben wird. Man vermutet, dass das mit Kirchensteuern jährlich von mindestens 4 Millionen Euro unterstützt wird, hat jetzt quasi eine Home-Story gebracht über die Gießener Ärztin Christina Hähnel, die wegen unerlaubter Werbung für Abtreibung vom Amtsgericht Gießen verurteilt worden war. Und Chrismon, also das EKD-Magazin, hat diese Abtreibungsärztin bejubelt unter der Überschrift Die Retterin. Und im gleichen Zusammenhang gab es eine massive Attacke gegen Lebensschützer, die bezeichnet worden als selbsternannte Lebensschützer und die man dort als Pharisäer darstellt, in der kirchensteuerfinanzierten Presse. Das ist natürlich eine Druckverstärkung für solche Formen von Machtstrukturen. Also ob ideologische Macht oder politische Macht, ob die Macht zum Guten eingesetzt wird oder zum Bösen eingesetzt wird. Eines haben die zahlreichen biblischen Belege gezeigt, und das zog sich wie ein roter Faden durch diese Texte. Macht gibt es immer nur auf Zeit. Und irgendwann zerbröselt sie. Und keine Macht kann gegen den lebendigen Gott bestehen. Keine. Und wer sich auf menschliche Macht verlässt, wer sich auf irdische Macht verlässt, wird am Ende immer elendiglich scheitern und verloren sein. Das ist der rote Faden, den uns diese biblischen Quellen gezeigt haben. Und Daniel, letzten Sonntag erinnern wir uns nochmal, symbolisierte ja diese Weltmächte durch 4 imposante Tiere. Der Löwe mit Adlerflügeln stand für die Großmacht Babylon, der starke Bär für das medopersische Weltreich, der schnelle Panther für Griechenland und Alexander dem Großen. Und dann schließlich dieses 4. brutale Tier, für das es gar kein Vorbild mehr gab, das Römische Reich, von dem ging ein besonderer Schrecken aus. Es zermalmte alle Konkurrenten mit brutaler Gewalt. Und so hat ja Rom in seiner Geschichte ganze Zivilisationen und Völkerscharen zerstört, ohne Rücksicht auf Verluste. Diese römische Herrschaft zerfiel im 5. Jahrhundert nach Christus und trotzdem besteht sie in zersplitterter Form weiter, in Form eines in sich gespaltenen Europas. Und die Bibel macht deutlich, dass am Ende der Zeiten dieses letzte Weltreich noch einmal ein Machtfaktor sein wird, wieder zusammenwachsen wird und sich dann in konzentrierter Fassung gegen den allmächtigen Gott und sein Volk und seine Gläubigen wenden wird. Und kein Wunder, dass Daniel über diese Vision zutiefst erschreckt, wie Vers 15 sagt, dass er in meinem Geist zutiefst beunruhigt war und die Gesichter meines Hauptes ängsteten mich. Und wir hatten letztes Mal noch gesehen, dass alle weltliche Macht, Macht ist für sich ja nicht negativ. Es braucht ja Macht, es braucht staatliche Ordnung, das sagt die Bibel auch sehr deutlich. Aber dass alle weltliche Macht, die sich von dem lebendigen Gott emanzipiert, letztlich eine bestialische, eine tierische, eine animalische Dimension bekommt, das ist die provozierende Botschaft von Daniel 7, die ersten Verse. Menschliche Macht ohne Gott wird von der Sünde beherrscht und darum tierisch. Aber so brutal alle irdischen Mächte sich auch gebärden mögen, und das haben wir sehr deutlich gelernt in allen diesen Berichten, sie haben nicht das letzte Wort. Sie werden nicht siegen. Denn auf der Zielgerade der Weltgeschichte werden sie alle vor Gottes Thron geführt. Und das hatte Daniel gezeigt ab Vers 9, Daniel 7, wie die Thronsessel aufgestellt wurden. Und ganz vorne in der Mitte präsidiert einer, der genannt wird, ein Hochbetagter. Das müssen wir noch einmal in Erinnerung rufen, Vers 9, weil das jetzt in unserem Vers wieder vorkommt. Ein Hochbetagter, das ist ein Ausdruck für Gott und das meint nicht, Luther übersetzt, einer, der uralt war. Und das ist nicht gemeint als Schwäche, sondern das ist hochrespektvoll gemeint. Ein Hochbetagter, Gottes Würde kommt darin zum Ausdruck. Ein Hochbetagter, Gottes ewige Existenz, gerade gegenüber der Kurzlebigkeit aller dieser Weltreiche. Und Daniel macht deutlich, dass Gottes Heiligkeit sich zeigt in seiner völligen Reinheit und Gerechtigkeit. Vers 9, sein Gewand war schneeweiß, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Also der heilige, unfehlbare Gott, dessen Feuer alles Böse richtet und das am Ende auch deutlich machen wird. Und darum sind alle Sünder und darum sind alle weltlichen Mächte und darum sind alle individuellen Sünder dem Gericht Gottes ausgeliefert. Feuerflammen waren sein Thron. In Gottes Reinheit wird alles Unreine verzehrt. Und dieser heilige Gott, so sagen wir, spricht der Weltgeschichte das letzte, das endgültige Gerichtswort, Vers 10. Das Gericht wurde gehalten oder das Gericht setzte sich, kann man das auch übersetzen. Und die Bücher wurden geöffnet. Und das Ergebnis teilt Daniel uns schon vorab mit. Vers 11, ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte, also letztlich der Antichrist, der dann die ganzen Mächte gegen Gott sammelt. Und ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren, also auch den übrigen Machtkonstellationen, wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Und das ist passiv divinum, also göttliches Passiv, bestimmt von Gott. Und damit ist die Macht aller menschlichen Weltreiche erledigt. Das ist die Zukunftsperspektive. Und das vierte Reich, also dieses römische Reich, wird nicht durch ein fünftes, sechstes, siebtes, achtes ersetzt, sondern es ist das letzte. Und dann kommt endgültig sichtbar für alle Gottes ewiges Reich. Die Weltgeschichte führt die Supermächte vor Gottes Thron. Was für ein Panorama. Und ich will nur noch mal zur Erinnerung darauf verweisen, als Daniel diese Offenbarung von Gott erhält, ist immer noch das erste dieser vier Reiche an der Macht, regiert immer noch Babylon, ca. 550 vor Christus. Und in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten wird dann die Prophetie Daniels Schritt für Schritt für Schritt immer weiter bestätigt. Hier haben wir es mit handfester Realgeschichte zu tun, die er voraussagt. Und heute, zum Abschluss, kommen wir nun zum Höhepunkt von Daniel 7. Und wir sehen, Weltgeschichte ist kein ewiger Kreislauf. Weltgeschichte vollendet sich nicht darin, dass ein Zyklus immer wieder den nächsten ersetzt. Weltgeschichte, wie Gott uns das offenbart, der Herr der Geschichte, ist keine Irrfahrt mit offenem Ausgang. Sondern die Weltgeschichte, das zeigt uns Gottes Wort, läuft auf ein von Gott bestimmtes Ziel zu, auf ein Ziel. Auf ein Telos. Und dieses Ziel, und das ist das eigentlich Aufregende, und dieses Ziel der Geschichte ist eine konkrete Person, eine einzige Person, auf die die Weltgeschichte zuläuft. Und dieser Mann entscheidet die Weltgeschichte. Und was für die Weltgeschichte gilt, das gilt auch für unsere persönliche Geschichte, für deine persönliche Lebensgeschichte. Sie führt früher oder später vor das Angesicht dieser einen Person. Ob du mit 50 stirbst oder mit 90, ob du reich stirbst oder ob du alt stirbst, ob du als Mitglied einer Kirchengemeinde stirbst oder als Atheist. Deine Geschichte führt dich vor den Thron dieses einen, das sagt Gott sehr deutlich. Paulus hat das mal so formuliert, 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und diese eine Person hat bereits Daniel im 6. Jahrhundert vor Christus in seiner Vision von Gott gezeigt bekommen. Und das ist für uns heute wichtig, er hat auch ihren geheimnisvollen Namen erfahren, ihren geheimnisvollen Titel, einen ihrer Titel. Und das ist der Titel Menschensohn, Sohn eines Menschen. Und so wollen wir diese beiden Verse, Daniel 7, Vers 13 und 14, die haben Sie vor sich, noch einmal lesen. Und ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, gleich einem Menschensohn, kann man auch übersetzen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nie vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Und diese Person, die müssen wir gut kennen. Diese Person müssen Sie sehr gut kennen. Weil auch Ihr Lebensweg vor den Thron dieser Person führen wird. Ich erinnere mich noch gut bei wichtigen Prüfungen, zweites großes Examen oder danach auch im Rigorosum. Da war es immer hilfreich, wenn man vorher die Prüfer kennenlernen konnte. Und in der Regel musste man sie aufsuchen, dann wurden einige Dinge für die Prüfung nochmal vorab besprochen. Man beschnupperte sich gewissermaßen mal und man kannte dann seine Prüfer und man war vorbereitet. Und man wusste, was auf einen zukam. Es ist gut, wenn wir wissen, wem wir dort begegnen. Wir müssen wissen, wer uns erwartet. Und wenn wir in 2 Wochen zum Markus-Evangelium zurückkehren, nach der Gemeindefreizeit, nächste Woche ist ja Gottesdienst in Obernkirchen, und dann kommen wir zurück in 14 Tagen, und dann kommen wir zu unserer Predigtreihe zum Markus-Evangelium zurück, und dann werden wir in der nächsten Zeit, noch nicht am Sonntag in 14 Tagen, aber in der Folgezeit, werden wir immer darauf wieder stoßen, dass Jesus sich selbst mit diesem Titel bezeichnet, als Menschensohn. Und das war schon damals sehr geheimnisvoll. Jesus hat ja sowohl Griechisch als auch Hebräisch bzw. Aramäisch gesprochen und es gab natürlich eine griechische Übersetzung für diesen Titel, aber der kam ursprünglich aus dem Aramäischen. Und dieser Titel wurde nur von Jesus selbst verwendet und Jesus hat ihn auch nur auf sich selbst bezogen. Also kein Jünger hat gesagt, hallo du der Menschensohn. Sondern nur im Munde Jesu begegnet er. Und Jesus bezieht ihn nur auf sich selbst. Also wir haben es ja in der Lesung gehört, Markus 2, Vers 10. Der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Oder Markus 8, Vers 31. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und am dritten Tage auferstehen. Und dieser Menschensohn war offensichtlich für die theologischen Führer Israels die pure Provokation. Überlegen Sie, als der Prozess gegen Jesus seinem Höhepunkt naht, da zerreißt der hohe Priester ja aus demonstrativer Empörung über Jesus sein Gewand. Sie können das in Markus 14 nachlesen. Da heißt es in Markus 14, Vers 63, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagen, was brauchen wir weitere Zeugen, nämlich für die Gotteslästerung? Und was war der Satz, den Jesus unmittelbar vorher gesprochen hatte? Markus 14, 62, da hatte Jesus gesagt, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Haben Sie es gemerkt? Jesus zitiert Daniel 7. Jesus zitiert unseren Predigtext vor dem hohen Priester. Und das lässt ihn ausrasten und endgültig das Urteil der Gotteslästerung fällen. Es ist so, als ob Jesus sagen wollte, wenn du wirklich wissen willst, wer ich bin, dann guck in Daniel 7, Vers 13 und 14 nach. Und das wollen wir jetzt miteinander tun. Und wenige Jahre später, Stephanus, der Märtyrer, Apostelgeschichte 7. Sie steinigen ihn zu Tode, weil er sich zu Jesus bekennt. Und in der letzten Phase seines irdischen Martyriums, da sieht er den Himmel offen. Und er teilt mit, was er sieht. Er ruft das nochmal seinen Gegnern entgegen. Und er sagt, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und wieder ist die Reaktion die gleiche wie beim hohen Priester. Als er vom Menschensohn redet, heißt es, Apostelgeschichte 7, Vers 57, sie aber schrien mit lauter Stimme und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein und bringen ihn dann um. Wer ist der Menschensohn? Daniel 7 ist das erste Mal, wo Gott es offenbart. Vers 13, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Im Aramäischen Barnascha oder Barnasch. Sie haben gemerkt, bis dahin war ja in Kapitel 7 nur von Tieren die Rede gewesen. Daniels Vision hatte jedes der Weltreiche mit einem bestimmten Tier identifiziert. Menschliche Macht ohne Gott wird bestialisch. Und vor diesem Hintergrund bringt Vers 13 dann einen harten Kontrast. Nach all den Tieren endlich ein Mensch. Endlich ein Mensch. Und was für ein Mensch. Jedenfalls eine Person, die, wie Daniel schreibt, gleich einem Menschensohn war. Also wie eines Menschensohn. Da ist schon angedeutet, dass es sich nicht nur um einen Menschen handelt. Wörtlich könnte man übersetzen, wie ein Sohn eines Menschen. Das heißt, während alle anderen Menschen von der Sünde korrumpiert und verdorben sind und diese tierische Tendenz gewissermaßen in sich tragen und seit dem Sündenfall gewissermaßen auch in ihren Genen tragen, in ihren moralischen Genen, wenn man das so sagen darf. Dieser eine ist unverdorben. An diesem einen Menschensohn wird deutlich, wie der heilige Gott, wie der Schöpfer sich den Menschen gedacht hat. Und jetzt wollen wir ein kurzes Profil dieses Messias, dieses Menschensohnes beschreiben, wie es hier in Daniel 7 deutlich wird. Der Menschensohn ist erstens, wenn Sie mitschreiben, der wahre Mensch. Der Menschensohn ist der wahre Mensch. Als Gott den ersten Menschen schuf, nahm er dabei, das sagte er selbst in gewisser Weise, Maß an sich selbst. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. 1. Mose 1, Vers 26 folgende. Aber sehr schnell wurde dieses Ebenbild Gottes durch den Satan, durch die Sünde zerstört. Und der Mann, der dafür die erste Verantwortung trug, wir wissen es, war Adam, der sich dem Werben des Teufels hingab, vermittelt durch seine Frau. Und seit Adam bedeutet eben Menschsein auch immer Sünder sein. Und alle vom Menschen gemachten Strukturen sind letztlich Sündenstrukturen. Das hat Daniel ja gerade an dieser kollektiven Gottlosigkeit gezeigt, die sich in den Weltreichen austobte. Natürlich, auch als Sünder tragen wir noch Restbestände der Gottebenbildlichkeit an uns. Wir tragen den Fingerabdruck Gottes. Wir sind noch als Gottes Geschöpfe erkennbar, wenn auch sehr gebrochen. Aber wir können das nicht verleugnen, dass wir Gottes Geschöpfe sind. Und das ist auch der Grund dafür, dass wir uns mit unserer Endlichkeit nicht abfinden können. Es ist für uns nicht normal zu sterben. Es ist für uns ein grausiger Gedanke, dass wir diese Welt verlassen müssen. Und C.S. Lewis hat das treffend gesagt, wenn ich in mir eine Sehnsucht habe, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. C.S. Lewis, der berühmte Literaturwissenschaftler, wenn ich in mir eine Sehnsucht habe, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann. Und dazu gehört ja auch diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit, nicht verloren zu gehen, nicht zu enden. Dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, so C.S. Lewis, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Das können wir nicht verleugnen. Und zugleich werden wir doch als Sünder geboren, als Rebellen gegen den Willen des heiligen Gottes, als geborene Egomanen, als diejenigen, die ihren eigenen Vorteil suchen und immer wieder diese Tendenz haben, Gott abzuschütteln und ihr eigenes Ding zu machen. Doch der lebendige Gott wollte uns einen schicken, an dem klar wird, was wahres Menschsein bedeutet, das eben nicht schon von der Sünde gekennzeichnet ist. Und darum schickt er den Menschensohn. Der Menschensohn ist der wahre Mensch. Paulus schreibt dazu in 1. Korinther 15, Vers 47, der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, das ist Adam. Und der zweite Mensch ist vom Himmel, das ist Jesus, das ist der Menschensohn. 1. Korinther 15, Vers 47. Das ist der wahre Mensch. Er ist das Maß. Er ist das Ziel. Und Gott hat mit jedem Menschen, der nun auf diese Erde kommt, auch ein ganz klares Ziel. Erstens soll aus diesem Sünder ein Gotteskind werden. Einer, der zum Vater zurückkehrt, verlorene Sohn. Einer, der sich seine Schuld vergeben lässt. Und dieses Gotteskind, das aus dem geschaffenen Menschen, dem Sünder wurde, dieses Gotteskind soll dann immer mehr in das Bild dieses Menschen vom Himmel hinein verwandelt werden, in das Bild Jesu. Das ist Gottes Ziel. Paulus schreibt, wir schauen aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und wir werden verwandelt in sein Bild. 2. Korinther 3, Vers 18. Das will Gott. Wir sollen verwandelt werden in das Bild dieses wahren Menschen, dieses Menschensohnes, der ohne Sünde war. Das ist Gottes Ziel mit uns. Er will uns zu den Menschen machen, als die er uns ursprünglich gedacht hat. Und er wird das auch durchsetzen. Und das ist die große Perspektive hier. Es gibt ein anderes Menschsein, als das von Sünde zerstört. Ein anderes Menschsein. Und der Menschensohn ist das Maß aller Dinge. Der Menschensohn ist der wahre Mensch. Aber dieser Mensch hat zugleich eine unverlierbare göttliche Würde. Und darum sagt Paulus auch, der Menschensohn ist vom Himmel. Dieser Menschensohn kann es aushalten, in der direkten, sichtbaren Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zu leben. Und deswegen steht hier, er gelangte zu dem Hochbetagten. Er konnte ihm ins Angesicht schauen. Und es wird gesagt, man brachte ihn vor ihn. Das meint wahrscheinlich das ehrenvolle Geleit durch die Engel. Daniel sieht das in seiner Vision. Er sieht gewissermaßen, wie der Menschensohn zu Gott, dem Vater, kommt. Und er sieht daran auch, der Menschensohn gehört mehr auf die Seite Gottes als auf die Seite des Menschen. Und das wird noch deutlicher an der Art und Weise, wie der Menschensohn nun ins Blickfeld tritt. Ist Ihnen diese Formulierung aufgefallen? Es kam einer mit den Wolken des Himmels. Und eindeutiger geht's nun nicht. Denn auf den Wolken kommt nach dem biblischen Zeugnis immer nur einer daher. Und das ist Gott selbst. Das ist so eindeutig. Das ist Gottes ungeteiltes Vorrecht, auf den Wolken daherzukommen. Das ist natürlich auch metaphorisch, aber es zeigt diese Macht Gottes. Und deswegen haben wir das gesungen in unserem Lotlied am Anfang, auf Seele Gott zu loben. Er fährt auf Wolkenwagen und Flammen sind sein Kleid. Das kommt hierher. Und damit haben wir ein zweites Wesensmerkmal, das den Menschensohn ausmacht. Er ist nicht nur der wahre Mensch, sondern er ist zweitens der wirkliche Gottessohn. Er ist zweitens der wirkliche Gottessohn. Er kommt mit den Wolken des Himmels. Das sagt man nur von Gott. Ein paar Beweise. Psalm 104, Abvers 3. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Das ist diese Psalmbildersprache für die Allgegenwart und Souveränität Gottes. Oder wie es die Israeliten in der Wüste erlebt haben, 2. Mose 13, Vers 21, und der Herr zog ihn vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule und am Nacht in der Feuersäule. Oder Jesaja 19, Vers 1, siehe, der Herr wird auf einer schnellen Wolke fahren und über Ägypten kommen. Also es kann keine Zweifel geben, dass es sich bei diesem Menschensohn um eine göttliche Gestalt handelt. Eine göttliche Gestalt zusätzlich zu Gott, dem Vater. Das ist aufregend. Schon hier bei Daniel. Schon hier eine Vorschattung der Dreieinigkeit. Da ist noch nicht vom Heiligen Geist die Rede, den finden wir an anderen Stellen im Alten Testament. Und dann gewinnen wir letzte Sicherheit aus Hesekiel 1, Vers 26. In Hesekiel 1, Vers 26 sagt der Prophet über Gott selbst, auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Über Gott selbst, der aussah wie ein Mensch. Hesekiel 1, 26. Und darum ist auch der Sohn in Daniel 7, der aussieht wie ein Menschensohn, der wirkliche Gottessohn. Und wir sehen schon hier diese personale Kommunikation innerhalb Gottes selbst. Gott kommt zu Gott. Was für ein Geheimnis, ihr Lieben. Und das ist schon hier angelegt. Und wir können davor nur in Ehrfurcht stehen. Und lasst uns das festhalten, wenn Jesus für sich selbst so häufig den Menschensohn-Titel gebraucht, beschreibt er damit nicht in erster Linie seine Menschlichkeit, wie manche das angenommen haben. Ja, Gottessohn und Menschensohn, also er ist Gott und er ist Mensch. Aber das meint der Titel des Menschensohns eben nicht in erster Linie, sondern beschreibt Jesus vor allem anderen seine Gottheit. Und das haben seine jüdischen Zeitgenossen auch sehr klar erkannt. Nochmal zum hohen Priester zurück. Der bekommt seinen Wutausbruch. Und ich lese Ihnen diese Stelle aus Markus 14 jetzt nochmal vollständig. Da fragt er nämlich Jesus zunächst, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Markus 14, 61. Also der Sohn Gottes. Und dann antwortet Jesus, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Das heißt, der Gottessohn, der Sohn des Hochgelobten ist der Menschensohn. Und da bekennt Jesus sich, das ist eine der Stellen, wo Jesus sich ausdrücklichst, explizit zu seinem Gottsein bekennt. Und das haben die Herren verstanden. Wer sich als Menschensohn ausweist, behauptet damit Gott zu sein. Und deswegen der Vorwurf der Gotteslästerung. Und damit, und das ist sehr spannend, damit hat Jesus im Titel des Menschensohnes noch etwas untergebracht. Er sagt das ja kurz vor seiner Hinrichtung. Jesus gebraucht diese Selbstbezeichnung des Menschensohnes nicht nur, wenn er von seiner Hoheit spricht und von seiner Macht, sondern er gebraucht diese Formel auch, wenn er von seinem Leiden spricht. Markus 8, Vers 31, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten und er wird auferstehen am dritten Tag. Oder denken Sie an Markus 10, Vers 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben dahin zu geben als Lösegeld für viele. Er bezahlt für meine Schuld. Er trägt die Strafe, die mich in die Hölle hätte werfen müssen. Auch das ist der Menschensohn. Und da bringt Jesus etwas in diesen Menschensohn-Titel noch mit hinein, was das Alte Testament vor allem über den Gottesknecht gesagt hat, Jesaja 53, der leidet, der sein Leben hingibt, der entstellt wird, der gequält wird, der gefoltert wird. Auch das ist der Menschensohn. Er wird aus freien Stücken, obwohl er es nicht nötig hätte, wehrlos wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt, um meine Strafe zu tragen, damit ich durch ihn ewiges Leben bekommen kann. Das ist das Dritte, was zum Profil des Menschensohns gehört. Er ist der wahre Mensch, er ist zweitens der wirkliche Gottessohn und er ist drittens der wehrlose Messias. Er ist drittens der wehrlose Messias. Das hat Daniel hier noch nicht ausgeführt. Aber bei Daniel finden wir diesen Messias-Hinweis in einer kleinen Formulierung, nämlich in Vers 13 in diesen Worten: Es kam einer, der Kommende. Das ist der Titel des Messias auch. Psalm 118, gelobt sei der Kommende im Namen des Herrn. Und hier in dieser kleinen Zeile, es kam einer, haben wir auch bei Daniel schon den Hinweis auf den Messias. Und es gibt eine ganze Gruppe von Menschensohn-Zitaten im Munde Jesu, in denen er über das Sühneleiden des Messias spricht. Und dann ein letztes. Eines fehlt noch, eine wichtige Seite fehlt noch in diesem Profilbild des Messias bzw. des Menschensohnes. Und das ist zum Schluss Vers 14. Und da kommt dann wieder seine Hoheit zum Ausdruck. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Bei Luther ist es übersetzt, und das ist auch vom Text her gerechtfertigt, und er gab ihm, nämlich der Hochbetagte, Gott der Vater, er gab ihm Herrschaft, Ehre und Königtum. Und das ist das vierte und letzte. Der Menschensohn ist nicht nur der wahre Mensch, der wirkliche Gottessohn, der wehrlose Messias, sondern er ist schließlich auch der weltweite König. Der Menschensohn ist der weltweite König. Das ist die Botschaft von Vers 14. Sein Königreich, heißt das, wird allen vorangehenden Weltreichen, die ja nun so plastisch dargestellt worden waren, unendlich überlegen sein. Die anderen waren alle zeitlich begrenzt. Die anderen wurden irgendwann mal durch ein Nachfolgereich abgelöst. Aber das Reich des Menschensohnes, das wird ein ewiges Reich sein. Und es wird allen anderen Reichen ein Ende bereiten und selbst kein Ende haben. Und auch das hatte Daniel schon früher gesagt. Überlegen Sie mal, so hat es schon Nebukadnezar, der babylonische Herrscher, 50 Jahre vorher in einem Traum gesehen, den Daniel ihm dann ausgelegt hat. In diesem Traum in Daniel 2, da waren die Weltreiche dargestellt wie ein Koloss. Der goldene Kopf Babylon, die silberne Brust und Arme Persien, der kupferne Bauch Griechenland und dann die eisernen Beine Rom. Und Daniel sagt dann, Daniel 2,34, da saßt du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden sie miteinander zermalmt. Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold. Also Rom, Griechenland, Persien und Babylon. Und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Und das ist das Reich des Messias. Das ist das Reich des Menschensohnes. Und dann fügt Daniel hinzu in Daniel 2, Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige, also dieser letzten Könige der antichristlichen Weltmacht, da wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nie mehr zerstört wird. Und sein Reich wird kein anderes Volk mehr einnehmen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Und genauso steht es hier in Daniel 7, Vers 12. Auch den übrigen Tieren wurde die Macht weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Und der Menschensohn wird ein Reich empfangen, in dem es keine menschlichen Begrenzungen mehr geben wird. Und darum ist der Menschensohn der weltweite König. Und als der weltweite König ist der Menschensohn auch der endgültige Richter. Denn der König bestimmt das Recht, wenn er wirklich herrscht. Nur der König kann begnadigen. Der König ist das Maß aller Dinge. Und die Gerichtsbarkeit hängt auch von ihm und von seiner Macht ab. Und dann heißt es hier zum Schluss, alle Völker werden ihm dienen. Und das bedeutet bei Daniel auch immer, werden ihn anbeten. Denn Dienst für Gott ist immer auch Anbetung. Und dann steht hier, seine Macht ist ewig und unvergänglich. Und dann steht hier, sein Reich ist unbegrenzt und hat kein Ende. Und ich bitte Sie, schlagen Sie in Ihrer Bibel, sei es jetzt oder zu Hause, Matthäus 28 auf. Diesen Vers 14. In diesem Vers 14 finden wir schon all die Begriffe, die Jesus dann in diesem großen Missionsbefehl am Ende von Matthäus 28 wieder aufnimmt. Schauen Sie, seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Wie heißt es im Missionsbefehl? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann das nächste in der Mitte von Vers 14. Alle Völker sollen ihm dienen. Wie heißt es im Missionsbefehl? Macht zu Jüngern, also Macht zu Dienern des Herrn, alle Völker. Und wie heißt es hier in Vers 14? Sein Reich hat kein Ende. Das heißt, die Macht des Menschensohnes ist grenzenlos auf der ganzen Erde. Und wie sagt es Jesus im Missionsbefehl? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Grenzenlos ist meine Macht. Grenzenlos ist meine Fürsorge. Wenn wir genau hingucken, sehen wir, dass der Missionsbefehl in Matthäus 28 ein Zitat ist von Jesaja 7, Vers 14. Und damit bekräftigt Jesus noch einmal am Ende des Matthäus-Evangeliums, ich bin der Menschensohn, den Daniel 7 angekündigt hat. Ich bin der wahre Mensch. Ich bin der wirkliche Gottessohn. Ich bin der wehrlose Messias. Und ich bin der weltweite König, der auch zugleich der Richter ist. Und diese Macht des Menschensohnes fordert alle totalitären Herrschaften heraus, fordert alle totalitären Ideologien heraus. Und deswegen werden die Christen, die einerseits treue Staatsbürger sind, die einerseits wissen, dass sie der Obrigkeit untertan zu sein haben, nach Römer 13, solange die Obrigkeit von uns nichts fordert, was gegen den Willen Gottes ist, dass diese Christen niemals ihre letzte Loyalität, ihren letzten Gehorsam, ihre letzte Hingabe einem menschlichen Reich, einer weltlichen Ideologie, einer politischen Idee geben können. Niemals. Sie werden das immer verweigern. Und deswegen muss jede totalitäre Ideologie, darum muss jedes System mit einem totalitären Anspruch, sei er offen oder verdeckt, am Ende sich gegen die Christen wenden. Wilhelm Busch erzählt davon, wie sein Bruder Johannes Busch, der ja auch Pastor war, zur Nazizeit, die beiden gehörten ja auch zur bekennenden Kirche, in Stuttgart einen Vortrag hielt. Und dieser Vortrag hatte zum Thema Jesus. Und diesen Vortrag schloss Johannes Busch, oder in der Endphase dieses Vortrags zitierte er dann diese Worte über Jesus: Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Ich setze meine Hoffnung auf niemand anderes als auf dich. Und Wilhelm Busch schreibt, da griff die Staatspolizei zu. Unsere Zuversicht ist der Führer. Und sie sagen, sonst weiß ich keinen als ihren Jesus. Unerhört. Das war ein Schlag mitten hinein in die Lehre des Dritten Reiches und jedes totalitären Systems. Und meine Freunde, sagt Wilhelm Busch, ein Schlag hinein mitten in jede Ideologie. Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Das ist unser Bekenntnis zum Menschensohn. Und wir, die wir Christen sind, Sie, wenn Sie an diesen Jesus glauben, wenn Sie diesem Jesus Ihr Herz gegeben haben, wenn Sie diesen Jesus als Ihren Retter angerufen haben, wenn Sie zugegeben haben, dass Sie den Opfertod dieses Jesus brauchen, damit Ihre Sünde vergeben werden kann, Sie gehören diesem Menschensohn. Das ist unser Retter. Das ist der, der in Johannes 15 uns seine Freunde nennt. Das ist der Menschensohn. Und wie empörend harmlos und wie empörend beleidigend denken viele, die sich für Christen halten, über Jesus. Da ist dieser Prediger von Nazareth und dieser Mann, der gut zu den Menschen war und der ein bedenkenswertes ethisches Konzept entfaltet hat und der seine Solidarität mit den Armen erklärte. Bitte schön, es ist der Menschensohn. Es ist der wahre Gott. Es ist der wahre Mensch. Es ist der weltweite König, der sich trotzdem zum wehrlosen Messias gemacht hat, der König aller Könige. Und darum, liebe Zuhörer, trägt diese letzte Predigt in unserer Sommerreihe eigentlich den Titel: Die Machtfrage ist entschieden. Die Machtfrage ist entschieden, denn der Menschensohn ist längst intronisiert, spätestens seit der Auferstehung. Und deswegen kann Jesus sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, mir ist gegeben die ganze Herrschaft. Der gab ihm Ehre, Herrschaft, Königtum und alle Völker werden ihm dienen. Das ist die Zukunftsperspektive. Ja, natürlich. Noch strampeln und zappeln die irdischen Reiche. Noch strampeln und zappeln die irdischen Machthaber. Noch strampeln und zappeln die weltlichen Ideologien. Gestatten mir diesen Vergleich wie Fische. Sie zappeln und strampeln wie Fische, die längst gefangen sind und in den Fischereimern sind oder irgendwo an einem trockenen Strand liegen und die noch ein paar skurrile letzte Zuckungen vollziehen. So strampeln sie. Ja, sie strampeln noch. Und der Hummer zappelt sogar noch im Kühlschrank. Aber ihre Macht ist längst gebrochen. Ihre Macht ist längst gebrochen. Denken Sie immer an die Fische, die im Eimer zappeln, wenn Sie die Tagesthemen sehen. Ihre Macht ist längst gebrochen. Und früher oder später stehen sie alle vor derselben unerbittlichen Bilanz wie etwa Charles Maurice Talleyrand, der viele Staatsämter in Frankreich bekleidet hatte, der zeitweilig Präsident der französischen Nationalversammlung war, der eine Zeit lang als potenter Gegenspieler Napoleons galt. Also er gehörte nun wahrlich zu den Mächtigen. Aber am Ende blieb nur jener Zettel, den man auf seinem Nachttisch fand. Siehe da, 83 Jahre dahingegangen, schrieb Talleyrand, wie viel Sorgen, wie viel Feindschaft, wie viel schlimme Verwicklungen. Und das alles ohne einen anderen Ertrag als Unruhe im Blick auf die Vergangenheit und damit ein tiefes Gefühl der Entmutigung im Blick auf die Zukunft. Die Mächtigen kommen und gehen. Ja, und auch für die Freunde des Menschensohnes ist dieses Leben manchmal noch ein ganz schön harter Marathonlauf. Auch die Freunde des Menschensohnes stehen an Gräbern. Auch wir sitzen in Arztpraxen und warten auf Befunde. Auch wir können unseren Job verlieren. Auch wir haben vielleicht Angst vor dem nächsten Schuljahr oder dem nächsten Semester und der nächsten hohen Hürde oder der nächsten Zukunftsentscheidung. Auch wir wissen vielleicht nicht, wie wir die nächsten Rechnungen bezahlen sollen. Auch wir haben Druck und Kampf. Auch wir träumen Albträume. Aber wir dürfen wissen, dass die Machtfrage entschieden ist. Wir dürfen wissen, dass der Menschensohn längst auf dem Thron sitzt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wir dürfen wissen, dass er zugleich nahe an uns dran ist, dass er sich wirklich um unser Leben kümmert. Ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus, bis an der Weltende. Und außerdem haben wir seine Garantie, dass er die Geschichte entschlossen zum Ziel führen wird und dass er deine Geschichte entschlossen zum Ziel führen wird. Und dann kann es auch mal sehr schnell gehen, wie Jesus in Markus 13 sagt, und das kommt, aber zu jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird sich alle Welt beugen müssen, wie Paulus auch geschrieben hat in Philipper 2. Es werden alle Knie sich beugen müssen vor dem Menschensohn. Und alle Augen werden ihn sehen müssen. Dann wird es für den Letzten klar sein, dass er der Herr ist. Und bis dahin brauchen wir immer wieder, und damit schließt sich der Kreis, die gleiche Hilfe wie der Diener von Elisa. Wir brauchen immer wieder, dass der Herr uns die Augen öffnet, damit wir erkennen, dass auf unserer Seite mehr sind als auf ihrer. Nein, genauer, dass an unserer Seite der eine Menschensohn ist, der genügt völlig. Und dann werden Blumhards Verse unser eigenes Lied sein, dass wir von Herzen mitsprechen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, auch wenn das Volk des Herrn noch hart da niederliegt. wenn Satans Pfeil ihm auch von nah entfernt mit List entgegenfliegt, löscht Jesu Arm die Feuerbrände, das Feld behält der Herr am Ende. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss und glaubend kämpfen wir. Wie du uns führst durch alle Finsternis, wir folgen Jesus dir. Denn alles wird vor dir sich beugen, bis auch der letzte Feind muss schweigen. Ja, Jesus siegt, er siegt. Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den, der das letzte Wort spricht, so wie du das erste Wort gesprochen hast, als du im Auftrag des Vaters diese Welt ins Dasein gerufen hast. Und wir preisen dich als den Menschensohn in deiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Und wir danken dir, dass du uns in deinem Wort dieses deutliche Profil von dir schenkst. Und wir bitten dich zugleich um Vergebung dafür, dass wir oft so harmlos von dir denken, dass unsere Hochachtung, unsere Demut, unsere Beugung vor dir, Herr, manchmal noch so schal ist, weil uns nicht immer klar genug ist, wer du eigentlich bist. Aber danke, dass du dich uns offenbarst in deinem Wort und dass du, obwohl du der Menschensohn bist, zugleich uns deine Freunde nennst und dass du liebevoll an unserer Seite bist und dass du uns trägst und dass du uns führst, Herr. Und wir wollen es dir immer wieder neu bekennen, wie dankbar wir dafür sind. Wir wissen, dass wir es nicht verdient haben, Herr. Und wir wissen, dass wir zu 100% von deiner Gnade und deinem Erbarmen leben. Aber darauf wollen wir uns auch verlassen. Und ich bitte, dass noch viele Menschen erkennen, dass du der bist, der das letzte Wort auch über ihr Leben spricht. Und dass sie sich rechtzeitig flüchten zu dir selbst. Herr, dir sei alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.